Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Wir sind tief beeindruckt, wenn wir in klaren Nächten das Funkeln des Sternenhimmels über uns betrachten, die vielfarbigen Bilder ferner Galaxien, wie sie das James-Webb-Weltraumteleskop aus den Tiefen des Universums liefert, begeistern uns. Und dennoch spielt diese glänzende Welt aus Sternen und Galaxien im Kosmos nur eine winzige Nebenrolle. Was sich dort seit dem Urknall abspielt, wird in Wirklichkeit gesteuert durch geheimnisvolle, unsichtbare Kräfte. Dunkle Materie und dunkle Energie machen nach heutigem Wissensstand 95% des Universums aus. Die Leere des Weltraums ist nicht wirklich leer. Eine fieberhafte Suche nach den unsichtbaren Bestandteilen unserer Welt ist gegenwärtig eines der größten Abenteuer der Wissenschaft. Mit gewaltigen Detektoren tief unter der Erde und im ewigen Eis der Antarktis will man Spuren der dunklen Materie sichtbar machen. Die dunkle Energie wurde seit 1998 als konstante Kraft für eine unendliche, sich beschleunigende Ausdehnung des Universums verantwortlich gemacht. Neuere Messungen legen jetzt den begründeten Verdacht nahe, dass sich die dunkle Energie bereits seit einigen Milliarden Jahren abschwächt. Das Standardmodell der Kosmologie ist unter Beschuss geraten.
Die Materie hat die Tendenz, alles zusammenzuziehen, alles zusammenzuhalten. Und die dunkle Energie, die treibt es auseinander. Das sind die zwei Gegenpole. Materie, egal ob normale oder dunkle Materie, zieht gravitativ an. Die Dark Energy bringt es auseinander. Deswegen sagen wir, Stand heute ist nicht zu erkennen, dass der gravitative Anteil überwiegen könnte. Es ist nicht zu erkennen, dass das Universum später in einem Big Crunch endet.
Katrin Valerius ist Professorin für Elementarteilchenphysik am Karlsruher Institut für Technologie. Am Institut für experimentelle Teilchenphysik ist sie an mehreren Experimenten beteiligt, die sich um einen Nachweis der mysteriösen Teilchen der dunklen Materie bemühen. Trotz neuerer Hinweise auf eine sich abschwächende dunkle Energie geht sie weiterhin davon aus, dass die Gravitationswirkung der dunklen Materie ihre Gegenkraft, dunkle Energie, nicht überwältigen wird. Das Universum wird am Ende seiner Existenz nicht wieder in sich zusammenfallen. Es wird keinen Big Crunch geben. Das Szenario des sogenannten Big Freeze bleibt das Wahrscheinlichste.
Stellen Sie sich vor, das Universum entwickelt sich weiter mit beschleunigter Expansion. Irgendwann werden die Objekte im Universum sehr weit voneinander entfernt sein und auch so weit, dass wir sie vielleicht nicht mehr einfach beobachten könnten. Deswegen ist der jetzige Zeitpunkt eigentlich ein ganz besonderer. Der wird natürlich auch noch ein paar Jahre andauern. Aber es gibt natürlich verschiedene Szenarien, die aus den kosmologischen Modellen hervorgehen, darüber, was in sehr, sehr, sehr ferner Zukunft mit dem Kosmos passiert. Wir gingen ja davon aus, dass vor ungefähr 14 Milliarden Jahren das Universum in einem heißen Szenario kurz nach dem Urknall geboren wurde. Und durch die Ausdehnung ist alles einfach immer kälter geworden. Dergestalt, dass unser Universum heute eben nicht mehr viele tausend Kelvin heiß ist, sondern nur noch 2,7 Kelvin im Schnitt. Das können wir ja sogar messen, die Temperatur des Universums im Mittel. Und dann denken wir weiter in die Zukunft. 2,7 Kelvin, das ist schon sehr kalt. Aber wenn das Universum sich immer weiter ausdehnt, dann wird es bildlich gesprochen auch weiter immer kälter. Und daher kommt dieses Symbolbild des Big Freeze, dass irgendwann alles extrem kalt sein würde.
Das wissenschaftliche Abenteuer der Entdeckung der unsichtbaren Bestandteile des Universums, dunkle Energie und dunkle Materie, hat vor gut 100 Jahren begonnen.
Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein in der Wissenschaftsgeschichte. Damals war es der Astrophysiker Fritz Zwicky, der hat am Caltech, einem Institut in Kalifornien, gearbeitet in der beobachteten Astronomie. Und sein Studienobjekt damals war einer der prominenten Galaxienhaufen. Das ist eine Ansammlung von Hunderten bis Tausenden von einzelnen Galaxien. Seine Frage war, kann ich Radialgeschwindigkeiten messen in diesem Galaxienhaufen von einzelnen Galaxien, die mir Ausschluss geben können darauf, wie viel Gesamtmasse in dem Galaxienhaufen vorhanden ist. Er hat die Bewegung von Galaxien studiert innerhalb dieses Galaxienhaufens immer unter der Prämisse, dass ja das Gesamtobjekt dieser Haufen von vielen, vielen Hunderten von Galaxien gravitativ zusammengebunden sein muss, sonst würde man den nicht als ein kohärentes Objekt am Himmel beobachten können. Und er hat herausgefunden, dass sich diese Galaxien im Mittel viel zu schnell bewegen für den Materieinhalt, den er im Koma-Cluster messen konnte. Er hat ein ganz simples Prinzip aus der klassischen Mechanik verwendet, das nennen wir heute Virialtheorem, und es gibt uns eine sehr einfache, direkte Verbindung zwischen der gravitativen Bindungsenergie, potenziellen Energie des Galaxienhaufens und der Bewegungsenergie der einzelnen Objekte, die darin herumschwirren. Einfach ausgedrückt, Fritz Zwicky hat gesehen, dass diese Galaxien im Koma-Haufen so schnell herumwirbeln, herumwimmeln könnte man fast sagen, dass sie eigentlich diesen Haufen längst hätten verlassen haben müssen. Und das war das Rätsel, was er aufgeworfen hat.
40 Jahre später werden erneut Indizien für die Existenz eines Materietyps entdeckt, der nur über die Schwerkraft mit der für uns sichtbaren Materie wechselwirkt.
Diesmal war es Vera Rubin, die mit neuen Instrumenten, mit neuen spektroskopischen Methoden nicht Galaxienhaufen untersucht hat, sondern einzelne rotierende Spiralgalaxien, ganz ähnlich unserer Milchstraße. Sie hatte zum Beispiel ein besonderes Augenmerk auf die Andromeda-Galaxie geworfen und konnte mit Hilfe von Wasserstofflinien herausfinden, dass was mit dem Rotationsverhalten dieser Spiralgalaxien nicht stimmte. Und auch hier war wieder ein mechanisches Problem. Diesmal war es nicht der Virialsatz, der verletzt wurde, sondern die Keplerschen Gesetze, die ja auch wohlbekannt sind und gut etabliert sind. Und der Gestalt, dass die Sterne, die man in den Außenbereichen einer großen, ausgedehnten Spiralgalaxie sieht, die bewegten sich zu schnell in ihrer Rotationsgeschwindigkeit um das jeweilige galaktische Zentrum herum. Man könnte sagen, die Sterne waren im Schleudergang und haben sich viel zu schnell bewegt, um überhaupt eigentlich in dieser Spiralgalaxie verbleiben zu können. Die müssten eigentlich zentrifugal rausgeschleudert werden. Und auch da fehlte offensichtlich der Klebstoff, der große Anteil der Masse, der diese Spiralgalaxien zusammenhält und insbesondere die Sterne, die ganz außen viel zu schnell rotierten. Wo man gesehen hat, da muss eine unerkannte, nicht leuchtende Materie sein, die verantwortlich ist.
Der sogenannte Gravitationslinseneffekt stellt ein weiteres Indiz für die Existenz der dunklen Materie dar.
Mit immer moderneren Methoden haben wir auf anderen kosmologischen Skalen weitere Hinweise gefunden. Und da geht es darum, dass wir jetzt diesmal der nächste bekannte Name Albert Einstein benutzen können und seine Forschung zur Gravitation, für die er ja heute auch immer noch maßgeblich steht. Tatsächlich benutzen wir große Materieanballungen im Universum, um Hintergrundobjekte zu betrachten. Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt irgendwo weit entfernt im Kosmos ein sehr spezielles, ein sehr leuchtkräftiges, auch in großer Distanz noch sichtbares Objekt. Das kann zum Beispiel eine aktive Galaxie sein. Das kann eine Supernova-Explosion sein. Diese Objekte leuchten ja so weit, dass sie aus großer Entfernung bei uns immer noch Lichtsignale hinsenden. Und dann benutzen wir die dazwischenliegende Materie als Gravitationslinse. Eine große Anballung von Materie verbiegt die Lichtstrahlen des Hintergrundobjektes, des sehr leuchtkräftigen Objektes in weiter Entfernung. Und auf die Art und Weise, wie dieses Licht verbogen wird und wie es dann bei uns ankommt, zum Beispiel in Form von den berühmten Einstein-Ringen, oder dem Einsteinkreuz oder verzerrten Objekten, zum Beispiel von Galaxien. Daraus schließen wir nachher auf das, was dazwischen liegt, auf die Natur der Gravitationslinse, auf die Masse und auf die Ausdehnung dieser Gravitationslinse.
Und schließlich verweist auch die interstellare Hintergrundstrahlung auf das Vorhandensein einer unbekannten Materieart im Universum.
Die kosmische Hintergrundstrahlung ist etwas, das wir seit den 60er Jahren kennen. Das war damals ein Nobelpreiswürdiger Moment, dass die beiden Forscher, die in den Bell Laboratories in den USA Radiostrahlung, Mikrowellenstrahlung aus dem Universum gemessen haben, die wollten eigentlich ihre Antenne für Satellitenkommunikation verbessern und haben dabei herausgefunden, sie kommen nicht über ein gewisses Hintergrundrauschen heraus, haben dann in ihrem Instrument erstmal den Fehler gesucht, haben keinen gefunden und das dann auch publiziert. Gleichzeitig gab es das Urknallmodell von der Theorie, aus der theoretischen Kosmologie. Da gab es also plötzlich eine Erklärung, nämlich, dass diese Strahlung, die wir heute messen, kaltes Universum, Mikrowellenstrahlung bei langen Wellenlängen, dass die aus dem Urknall sozusagen das Echo bildet. Diese zwei Entdeckungen auf der Theorieseite und zusammen dann mit dem experimentellen Hinweis hat dazu geführt, dass wir jetzt besser verstehen, wie das heiße Universum abgekühlt ist und dass wir diesen Mikrowellenhintergrund messen. Aber normalerweise würde man denken, in einem isotropen Universum ist der Mikrowellenhintergrund gleichförmig, egal in welche Richtung wir schauen. Was wir heute dank modernerer Messungen wissen, ist, dass es Fluktuationen im Mikrowellenhintergrund gibt auf einer ganz bestimmten Winkelskala, also auf einer Größenskala im Himmel, die man anschauen kann. Und das Muster ist sehr prägnant. Wenn ich eine statistische Analyse von diesen Mustern in der Mikrowellenhintergrundstrahlung mache, dann stelle ich bestimmte Dichten, Überdichten und Unterdichten fest. Und aufgrund der Daten, die wir heute haben, von Satellitenexperimenten, von bodengebundenen Experimenten, zum Beispiel am Südpol, können wir ganz genau messen, wie groß ist die Materiedichte im Universum, anteilig an der gesamten Energiedichte. Noch viel mehr, wir können sagen, in der Materiedichte, wie groß ist der Anteil der normalen, atomaren, baryonischen Materie. Baryonisch ist das einfach die Art und Weise, wie die Materie zusammengesetzt ist, zum Beispiel, dass sie aus Atomkernen, aus Atomen besteht. Das ist der überwiegende Teil, also der Teil, aus dem zum Beispiel Menschen oder unsere Erde grundlegend bestehen. Und dann schlussendlich können wir auch aus der Hintergrundstrahlung den Anteil der dunklen Materie und der dunklen Energie finden. Und alles nur durch die präzisen Messungen, die wir heute kennen, die uns erlauben, Muster in dieser Strahlung zu finden.
In der Scientific Community der Astro- und Elementarteilchenphysik am weitesten verbreitet ist die Hypothese, dass die dunkle Materie oder Dark Matter aus bisher unbekannten, extrem schwach wechselwirkenden Materieteilchen besteht. Sogenannte WIMPs deuten auf eine kalte, dunkle Materie.
Die Weakly Interacting Massive Particles, das sind nach vielen, vielen Jahrzehnten immer noch unsere Standardkandidaten. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Die haben zu tun mit dem Einfluss, den die dunkle Materie schon im ganz frühen, jungen Universum gehabt hat. Kalte, dunkle Materie gegenüber warmer oder sogar heißer dunkler Materie, das muss man sich nicht so vorstellen wie die Temperatur einer Erdplatte oder die Temperatur eines leuchtenden Objektes. Kalt, warm oder heiß bezieht sich auf die Relation zwischen der Masse eines solchen Objektes, zum Beispiel der Masse eines neuen Teilchens der dunklen Materie, und seiner Geschwindigkeit. Ein heißes Objekt, das nennt man ein Objekt, was durch das Weltall flitzt, was in Relation zu seiner Masse sehr, sehr schnell ist, hohe Bewegungsenergie hat. Das kann zum Beispiel zum einen darauf liegen, dass das Teilchen sehr wenig Masse hat oder dass es eben eine gewisse Masse hat, aber extrem viel Energie mitbringt. Und jetzt ist die Hypothese, dass die dunkle Materie im überwiegenden Teil eben nicht heiß ist, sondern kalt. Was heißt das im Umkehrschluss für unsere Teilchenkandidaten? Das heißt, das sind Teilchen, die eine relativ hohe Masse mitbringen. Bei einer gewissen Geschwindigkeit sind die ziemlich schwer. Und nach solchen Teilchenkandidaten suchen wir.
Eine systematische Jagd nach den dunklen Materieteilchen hat rund um den Globus begonnen. Detektoren werden tief unter der Erde installiert.
Der Grund, weshalb wir unsere Detektoren gut, gesichert, geschützt in Untertagelaboratorien verstecken, der liegt darin, dass wir ständig bombardiert werden aus der kosmischen Strahlung. Das sind hochenergetische Teilchen, die im Universum erzeugt werden. Und ohne dass wir Menschen viel davon mitbekommen, prasseln diese hochenergetischen Teilchen ständig auf die Atmosphäre drauf. Das kann sein, dass zum Beispiel ein kosmisches Myon, was in der Atmosphäre durch Stöße eines anderen kosmischen Teilchens mit Stickstoffmolekülen erzeugt worden ist. Das geht sogar durch einige hunderte von Metern von Gestein noch durch und kann den Detektor noch erreichen, kann ein Störsignal dort erzeugen, was nicht auf dunkle Materie zurückzuführen ist, sondern auf was ganz Normales, nämlich kosmische Strahlung. Deswegen stellen wir den Detektor so tief unter das Gestein, dass dort von diesen Myonen nur noch ganz wenige überhaupt ankommen können. Das grundlegende Messprinzip ist, dass die Teilchen keine elektromagnetische Wechselwirkung haben. Sie könnten aber durch Stöße mit der bekannten Materie in Kontakt treten. Das muss man sich so vorstellen, im einfachsten Fall wie ein Billardkugelstoß. Es kommen zwei Teilchen zusammen und Energie wird übertragen. Das eine Teilchen wartet in meinem Teilchendetektor unter der Erde. Das ist Bestandteil meines Detektormediums. Und dann kommt das dunkle Materieteilchen aus dem Weltall angesaust, geht durch das ganze Gestein rundherum um den Detektor einfach durch, weil es so wenig Wechsel wirkt. Aber zufällig trifft es nicht auf ein Gesteinsatom, sondern auf ein Atom der Materie in meinem Teilchendetektor. Und dann wird dieses vorhandene Teilchen in meinem Detektor angekickt. Das bekommt einen kleinen Teil der Energie übertragen. Und der Energieübertrag, der dann frei wird in meinem Detektor, den kann ich mit hochgenauen Sensoren detektieren. Das ist das Messprinzip in der grundlegenden Fassung. Ich messe also einen direkten Stoß der dunklen Materie in meinem Detektor. Zum Beispiel gelingt das in unserem Fall. Meine Arbeitsgruppe ist beteiligt an einem Experiment in Italien im Untergrundlabor im Gran Sasso. Dort haben wir eine große zylindrische Tonne von sehr kaltem, flüssigem Xenon aufgestellt. Das ist also das Detektormedium, ist dann Xenon. Das sind recht schwere Atome, die im flüssigen Zustand bei hoher Dichte zusammengepackt sind. Dort kann man das dunkle Materiesignal, das hypothetische, sehr gut nachweisen, und zwar durch zwei Effekte. Wenn das dunkle Materieteilchen in das Xenon trifft, dann bekommt der Xenon-Atomkern einen kleinen Rückstoß. Und in dem Material, in dem es sich befindet, werden zwei Signale ausgelöst. Das eine ist, ein Lichtblitz passiert, also das umgebende Detektormaterial, das Xenon, die Xenonflüssigkeit wird zum Leuchten angeregt. Gleichzeitig werden ein paar Ladungsträger frei, nämlich einfach Elektronen in dem kalten, flüssigen Xenon. Und jetzt kann ich einerseits das kurze Lichtsignal messen, indem ich den Detektor von unten und von oben mit hochempfindlichen Lichtsensoren auskleide. Und zweitens kann ich mit einem elektrischen Feld auch noch das Ladungssignal absaugen, indem ich das nach oben zum Deckel des Detektors drifte. Und dort ist eine kleine Gasphase, ist ein wenig über dem kalten, flüssigen Xenon, steht ein wenig gasförmiges Xenon. Wenn meine Elektronen da hineinkommen, dann führen die ein weiteres Lichtsignal aus durch Ionisation. Und das kann ich dann nachher auch wieder sehen. Das heißt, ich habe im Zweifel zwei Signale in meinem Detektor. Die sind zeitlich durch einen kleinen Abstand getrennt. Und mit Hilfe der Rekonstruktion der Lichtsensoren auf dem Deckel und im Boden des Detektors und mit der dritten Komponente der Laufzeit zwischen Signal Nummer 1 und 2 kann ich quasi die 3D-Koordinate von diesem Zusammenprall der dunklen Materie mit dem Detektoratom rekonstruieren.
Das Experiment im italienischen Gran Sasso wird gegenwärtig als XLCD-Projekt weiter aufgerüstet.
Bisher werden von dieser erfolgreichen Technologie mit den flüssig- und gasförmigen Xenon-Detektoren drei große Instrumente auf der Welt betrieben. Groß heißt in dem Fall, über 15, fast 20 Jahre hinweg ist diese Technologie weiter gereift. Immer größere Detektoren desselben Typs wurden gebaut und jetzt sind wir auf der Skala von mehreren Tonnen von Xenon angekommen, die in dem Detektor enthalten sind. Der größte von diesen Detektoren hat fast 10 Tonnen flüssiges Xenon. Tatsächlich ist das ein wertvoller Rohstoff für uns. Das bekommt man auf dem Weltmarkt gar nicht so leicht. Und wenn, dann muss man es halt teuer kaufen. Und jetzt haben wir immer noch keine dunkle Materie mit der Technologie gefunden. Aber wir sehen, dass der Detektor sehr gut funktioniert. Er erreicht sehr, sehr niedrige Untergrundraten, also Raten von Störsignalen. Und er erreicht eine sehr gute Energie- und Ortsauflösung. Alles Dinge, die wir gerne weiterführen wollen, beibehalten wollen. Und XLCD ist das Projekt der Zukunft. Das ist ein Detektor, der dieselbe Technologie verwendet, aber in richtig groß. Dergestalt, dass wir von den 10 Tonnen nochmal ein Faktor 6 bis 10 raufgehen wollen. Dann sind wir beim 60 oder 100 Tonnen umfassenden Detektor. Also die Messgröße, die wir da haben, ist natürlich nicht nur alleine die Masse des Detektormaterials, die wir dem dunklen Materieteilchen anbieten können, damit es dagegen streut, sondern es geht auch um die Dauer der Messung. Sie können sich vorstellen, dass man sich sehr ärgern würde, wenn man, nachdem man den Detektor 5 Jahre lang betrieben hat, das dunkle Materieteilchen um ein halbes Jahr verpasst, was dann danach quasi im Detektor reagiert hätte. Deswegen geht diese Messungen auch über lange Zeiten. Wir sehen jetzt schon, dass die Detektoren der laufenden Generation 5, 6, 7, manchmal 10 Jahre lang messen können. Und für XLCD gilt dasselbe. Wir wollen dann eigentlich eine Dekade lang, wenn das System aufgebaut ist und stabil läuft, in Ruhe durchmessen, um nach dunkler Materie zu suchen.
Aber selbst mit derartig gewaltigen Detektoren kann sich das Warten auf einen Nachweis der rätselhaften Materieart lange hinziehen.
Wir wissen, dass im Mittel im Universum sowas wie ein WIMP-Teilchen pro Kaffeetasse drin sein sollte. Die sind also gar nicht so selten tatsächlich. Aber man muss sich vor Augen halten, wie extrem unwahrscheinlich eine Wechselwirkung ist. Und obwohl die dunkle Materie sehr häufig ist, 85% der Materie im Kosmos nach unseren Modellen ausmachen muss, ist die unglaubliche Seltenheit der Wechselwirkungen die Schwierigkeit, die es uns so hart macht, das Teilchen nachweisen zu können.
Es gibt Forschende in der theoretischen Kosmologie, die die Hypothese einer bisher unbekannten Materieart als Erklärung für die Schwerkrafteffekte der dunklen Materie in Zweifel ziehen. MOND steht für modifizierte Newtonsche Dynamik. Diese Hypothese stellt Teile der Newtonschen Gesetze zur Schwerkraft auf der Skala gewaltiger Massen wie Galaxien in Frage.
Man kann tatsächlich aus manchen Beobachtungen, die lokale Art sind, wie zum Beispiel aus Pulsarsystemen, weit entfernt, da wir jetzt durch große Kataloge, große Datensätze haben von dieser Klasse von astrophysikalischen Objekten, kann man herausschließen, dass vielleicht die Gravitation auf kleinen und auf großen Skalen nicht gleich funktioniert. Das sind erste Ansätze, wie man vielleicht die Gravitationstheorie skalenabhängig modifizieren könnte. Und der nächste Schritt, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zur Ursprungsfrage der dunklen Materie und dass man sie immer nur in gravitativ gebundenen Systemen beobachtet und die einzigen Hinweise, die wir heute darauf haben, immer die Gravitation mit beeinflussen, mit im Spiel haben, kann man natürlich fragen, wenn wir jetzt die Gravitationsgesetze auf großen oder kleinen Skalen insbesondere in Frage stellen, hat das eine Aussagekraft darüber, ob dunkle Materie überhaupt gebraucht wird oder nicht? Bis heute gibt es aber einige Beobachtungen, da nenne ich gerne noch eine, nämlich den Bullet Cluster. Das ist ein Galaxienhaufen, anders als der, der von Zwicky beobachtet wurde. Und diese Beobachtungen, die sagen etwas darauf aus, was die dunkle Materie sein könnte, nämlich kollisionsfreie Teilchen, die einander durchdringen können, auf großen Skalen aber gravitativ wirken. Und solche Beobachtungen wie die vom Bullet Cluster sind nicht einfach mit Modified Newtonian Dynamics im Einklang zu bringen. Also es gibt manche Beobachtungen, die von diesem Szenario nicht profitieren. Das heißt nicht, dass sie sich gegenseitig ausschließen, aber wenn man ein gesamtes Bild bauen möchte, ein gesamtes Bild zeichnen möchte, ist es derzeit mit Mond nicht einfach, die Evidenzen für dunkle Materie einfach wegzuerklären.
Lange Zeit galt auch das am KIT mit dem Katrin-Experiment besonders intensiv erforschte Neutrino-Teilchen als möglicher Kandidat für die Zusammensetzung der dunklen Materie. Aufgrund seiner sehr geringen Masse wurde es verworfen. Gegenwärtig ist es mit einer hypothetischen schweren Variante erneut im Spiel.
Das Neutrino ist eine ganz interessante Gestalt im Teilchenzoo. Im Standardmodell enthalten, das ist also kein neues spekulatives Teilchen, sondern eins, was wir schon seit fast 100 Jahren kennen. Dieses Teilchen ist extrem schwach wechselwirkend mit anderer Materie und es ist ziemlich leicht. Und sie haben keinerlei elektrische oder magnetische Ladung. Sie können nicht elektromagnetisch wie zum Beispiel Licht wechselwirken. Jetzt kommen diese Astrophysikerinnen und Astrophysiker und suchen nach der ominösen dunklen Materie. Was muss die für Eigenschaften haben? Erstmal, die muss neutral sein und nicht mit Licht wechselwirken. Das ist eine Eigenschaft, die das Neutrino erfüllt. Zweitens, sollte über kosmologische Zeitskalen stabil sein, also nicht ein Teilchen, was sehr schnell zerfällt. Neutrino ist, nach dem, was wir heute wissen, komplett stabil, zerfällt nicht. Dann sollte es immer im Universum vorhanden sein, nämlich schon seit frühen Zeiten. Auch das ist für das Neutrino der Fall. Das ist genau aus dem Urknall in großer Zahl als sogenanntes Reliktteilchen übrig geblieben, der Gestalt, dass noch heute in dem sich ausdehnenden Universum über 300 Neutrinos in jedem Kubikzentimeter des Kosmos drinstecken. Das Neutrino ist heute das am häufigsten vorkommende massebehaftete Teilchen im ganzen Kosmos und zwar milliardenfach häufiger als Atome. Ah, das wäre ja toll, fantastisch, wenn das unser Dark-Matter-Kandidat sein könnte, weil es erfüllt auf der Checkliste, auf unserer Shoppinglist eigentlich alle Teilcheneigenschaften, die wir verlangen wollen für die dunkle Materie. Es hat einen einzigen Makel und das ist seine sehr geringe Masse. Wir haben bis heute, trotz Jahrzehnten an Forschung, die Masse des Neutrinos noch nicht messen können. Wir kennen lediglich Obergrenzen. Neutrinos dürfen maximal so schwer sein wie ein Millionstel der Elektronenmasse. Das Elektron ist das nächstleichte Elementarteilchen im Setzkasten des Standardmodells. Eine Million Mal mindestens leichter als das Elektron. Das ist eine sehr, sehr geringe Masse. Natürlich ist das Neutrino damit als der Hauptkandidat für die dunkle Materie ausgeschlossen, weil es an der Stelle heiße dunkle Materie wäre und nicht wesentlich zur kalten dunklen Materie beiträgt. Es gibt ein Hintertürchen. Heute wissen wir, es gibt drei Neutrinosorten. Elektronenneutrino, Myoneutrino und Tauneutrino. Die sind jeweils verbunden mit ihren geladenen Teilchenpartnern im Standardmodell. Warum ist das das Ende der Fahnenstange? Warum kann man nicht spekulieren, dass es vielleicht noch eine weitere, bisher nicht nachgewiesene Neutrinoart geben könnte? Hier gibt es dieses berühmte Hintertürchen, was sagt, vielleicht gibt es ja Neutrinos, die super schwer sind im Vergleich zu diesen sehr leichten Neutrinos. Die könnten sozusagen einen Anteil der warmen dunklen Materie bilden. Und wir haben sie heute noch nicht nachgewiesen, weil sie im Gegensatz zu den bekannten Neutrinos noch nicht mal an der schwachen Wechselwirkung teilnehmen. Die sind sogenannte sterile Neutrinos. Das ist ein etwas liebloser Begriff, muss ich sagen. Aber er besagt einfach, diese Neutrinosorte hätte, wenn es sie existiert, gar keine Wechselwirkung mit Teilchen im Standardmodell. Die kann nur durch Neutrino-Mischung, durch Oszillationen überhaupt kommen. Beim Katrin-Experiment wollen wir in den nächsten 2-3 Jahren versuchen, nach diesen superschweren Neutrinos als dunkle Materie-Kandidaten zu fahnden. Wir machen dafür dieses Jahr einen Detektorumbau. Unser Instrument wird erweitert und hat dann ein paar Jahre Zeit, um neue Messungen zu machen. Anders als die Messung, die wir jetzt gemacht haben zur Neutrino-Masse, Und dann wollen wir mal schauen, ob wir dort Anzeichen für sehr schwere Neutrinos neuer Art finden können.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.